Litauen to go, ein Podcast über Litauen, seine Menschen, Kultur, Natur und seine Sprache. Ich bin Asta Borusevičiūtė, Journalistin und Litauischlehrerin. Der Podcast ist aber für alle, die sich für mein Heimatland interessieren und für die, die sich fragen, warte mal, wo liegt eigentlich Litauen? Lass uns die Reise beginnen. Labas und herzlich willkommen. Bevor wir in das Thema dieser Folge einsteigen, will ich mich über zwei Sachen mit euch freuen und selbstverständlich mit euch teilen. Als erstes der Newsletter. Ich lade euch sehr gerne ein, meine Newsletter zu abonnieren. Einmal im Monat bekommt ihr eine kurze Zusammenfassung von dem Geschehen in Litauen, über den Alltag in Litauen, sowie Tipps für Bücher, litauische Sprache, Filme und so weiter und so fort. Es lohnt sich, dies nicht zu verpassen. Den Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Hier steht noch ein Link und das ist noch eine Einladung an euch. Ich freue mich immer tierisch über jedes Feedback von euch. Darüber hinaus würde ich mich über eure finanzielle Unterstützung freuen. Egal, ob 3 Euro, 9 Euro oder 30 Euro, was immer ihr auch dazugeben könnt. Denn nur so kann ich einige der Plattformen finanzieren, die ich für meinen Podcast benötige. Ich sage Ačiū im Voraus. Und nun zur Folge. Vor 33 Jahren erklärte Litauen seine Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Das war der 11. März 1990. Aber wie sah das Leben danach aus? Frei auf jeden Fall, aber auch chaotisch und wild. Meine Erinnerungen sind zu blass, da ich damals 8 Jahre alt war, als Litauen unabhängig wurde. Deswegen habe ich zum Gespräch Laurinas Katkus eingeladen. Er ist Schriftsteller, Lyriker, Autor und Übersetzer. Über das erste westliche Auto, über das gefährliche Transitland Polen, über die Mafia, über das Verlangen nach dem Leben wie im Westen, über die Kreativität des Überlebens und warum Gorbatschow alles andere als ein litauischer Held ist. Hört gerne rein. Laurinas, als Litauen Unabhängigkeit bekommen hat, du warst 18. Mit welchen 3 Wörtern würdest du diese Jahre beschreiben oder diese Zeit?
Uch, das ist nicht leicht. Ich würde viel lieber 3 Kapitel schreiben oder 3 lange Erzählungen darüber erzählen, als 3 Wörter zu finden. Ja, als erstes, was einfällt, ist natürlich Freiheit, weiter Raum, dieser endlose das Gefühl, der Weite, der sich aufgetan hat. Und das war auch gerade in dieser Zeit, 1990, es war eine Zeit der sehr intensiven Geisteszustandes. Es war so eine Erhebung. Man fühlte das, weil jeden Tag, fast jeden Tag, was passierte im politischen, in der politischen Sphäre, in der Stadt, jeden Tag änderte sich was zum Guten hin. Aber natürlich auch, es gab auch diese große Konfrontation mit der alten Sowjetunion, mit Gorbatschow. Ich versuche jetzt diese Erhabenheit. Es gibt so ein schönes deutsches Wort, erhaben. Und das war so eine ganz erhabene seelische Lage damals.
Ich?
Ja, das waren 2 und noch 3.
Du kannst auch...
Vielleicht reicht es.
Ja, 2 reicht auch.
Wir bei 2.
Wenn du sagst zu viel, ich sage, was mir einfällt, ich erlaube noch zu sagen, chaotisch.
Aha.
Würdest du das auch empfinden? Das war alles so neu. Ja. Und jetzt, wir schaffen unsere Struktur. Das ist jetzt so, wie wir wollen, so wie wir möchten. Und das war noch wir lernen, Demokratie zu leben. Und das war wahrscheinlich so ziemlich ganz viel Chaos.
Ich stimme dir zu, aber ich würde sagen, das setzte ein bisschen später ein, im vollen Maße.
Das
also
stimmt.
1990 waren wir noch, waren die Strukturen, waren die Wirtschaft alles noch sowjetisch, aber man drängte diese Strukturen schon ein bisschen oder man okkupierte diese Strukturen. Und dann war es natürlich alles untergeordnet einem Ziel, eben einem politischen Ziel der Erlangung der Unabhängigkeit. Na gut, also es gab auch anderes Leben natürlich. Es waren auch Studienzeit und waren auch Sommers und Winters, aber eben so in der sozialen Sphäre, in dem gesellschaftlichen Leben war doch alles war in der Beziehung mit dieser mit dieser Politik, mit diesem dieser Bewegung, die Unabhängigkeit zu erlangen.
Und dann ging es los.
Ja.
Endlich wurden die von erst 91 wurde die erste, also wie sagt, oh, mir fällt jetzt nicht mehr ein, also als Island sozusagen unsere Erklärung auch gesegnet hat und
anerkannt
dann
hat.
Anerkannt, genau. Mhm. Und dann ging es los mit den anderen Ländern. Ich denke, dann fing es an, dass Leben in Litauen oder von politischem eben und so weiter und in auch in sozialischem Leben. Und dann zum Beispiel wurde schon angefangen, viele Sachen abzuschaffen. Und was fiel dir als allererstes ein, wo du sagst, da war ich dabei, das kann ich sehr gut dran erinnern, wo wurde verabschiedet von sowjetischen Sachen? Weiß ich nicht, sei das, ist das ein Lenin-Denkmal oder als Rubel abgeschafft wurde?
Das fällt mir schwer, so auf eine Sache zu tippen. Ich erinnere mich an ganz vielen Sachen gleichzeitig. Eben diesen Lenin, den du erwähnt hast. Die Erklärung der Unabhängigkeit am Abend des 10. März, die habe ich dann im Fernsehen gesehen. Und dann danach so mich gefragt, ja, was kommt jetzt, was wird es da sein nach dieser Erklärung. Mein Vater, er ist ein Musiker und der hatte Tournee, er hat Konzerte gespielt, eben in Deutschland in 1990. Und er hat ein erstes Westauto gekauft und dann im Mai, glaube ich, 1990 stand plötzlich ein Audi 80 in unserem Hof und mein Vater, der hat keinen Führerschein. Ich war der einzige und die erste und der einzige Fahrer in unserer Familie. Und das war auch eine sehr große Stolz, also so ein Auto zu haben, aber auch eine unglaubliche Herausforderung, weil dieses Auto zu reparieren, da verstand man nichts, da hatte man keine Ersatzdetails und so weiter und so fort. Und das Auto war, also das lockte Blicke von allen. Und ich glaube, in einem der ersten Tagen haben einfach die Kinder da irgendwie am Abend, es waren da ein paar Aufkleber da auf dem Auto, die waren weg. Und dann diese Buchstaben Audi am Ende des Autos, solche aus Metall, glaube ich, aus einer Metallmasse gemacht. Mhm. Die waren auch alle weg, außer einer. Die haben das als Souvenirs dann schnell genommen. Zusätzlich war es noch diese ökonomische Blockade.
Ja, stimmt.
Du erinnerst dich, also die,
Also
die.
schon nicht so gut. Du warst 18, dann war ich war genau 10 Jahre jünger. Von daher, bei mir ist das eher so aus der Kindheit, also aus der kindischen Perspektive. Ich kann nur erinnern, dass so wie man die Lebensmittel auch immer noch gefehlt hat oder das kann ja so einige Sachen nur erinnern. Aber ich denke, du kannst viel besser. Deswegen bist du hier als Gast.
Ja, und plötzlich gab es kein Benzin, kein Sprit, weil eben Sowjetunion diese ökonomische Blockade verhängt hat.
Ja, das war
Und man musste
93,
dann,
oder?
nee,
Drei,
das war
noch früher?
1990, 1990.
Ah, okay.
Gleich, also ein paar Monate nach der Erklärung der Unabhängigkeit, Gorbatschow hat gesagt, also wenn ihr unabhängig sein wolltet, okay, aber wir, eben, wir geben dann ihnen kein Benzin und wir blockieren alles.
Genau.
Und da musste man ich mit meinem stolzen Audi 80 und andere Freunde von mir, ein paar hatten dann Autos von ihren Vätern auch gehabt und auch Führerschein dann hatten sie. Also wir standen dann nachts über in einer langen Schlange zum Tankstelle und man schob dann die Autos so, damit man nicht den Sprit verbraucht. Man schob nur so die Autos alle
Aha.
zusammen und dann das wurde dann normiert. Ich glaube, man konnte nur 10 Liter Benzin bekommen und dann kriegte man so einen Stempel in irgendwo und das war's. Also und ein anderes Mal waren wir zusammen mit Freunden von meinem Vater, so in einer Autokolonne sind wir in die Wälder in der Nähe von Vilnius gefahren und dort verkaufte uns ein Soldat. Ein Soldat der Sowjetarmee mit so einem großen Benzinauto. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt. Also das Auto, das Benzin transportiert. Heimlich verkaufte er uns eben diesen Benzin. Und das war ja auch, also diese Blockade war ja nicht streng. Es gab dann diese Schwarzes Handel, das blühte von allen Seiten. Und immer einer der besten Freunde, einer der besten Freunde von mir, sein Vater hatte so ein, ich weiß nicht, das war so eine Tonne oder 2 Tonnen, so eine Zisterne im Garten seines Hauses begraben und dann durch dieses Schwarzhandel dann diese ganze Tonne mit Benzin gefüllt. Und er war dann auf alles bereit
Und versorgt.
und versorgt. Ja. Es war auch ganz gefährlich, weißt du, also so
Oh ja.
eine Sache im Garten zu haben, wenn da was passiert.
Ja.
Aber so war damals. Also das damals achtete man nicht so sehr auf solche,
Sicherheit, oder?
ob ja eben, ob das sicher ist oder ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Also das Lebensgefühl war eben so ein Überlebensgefühl.
Genau.
Also um überleben zu können, muss ich dies und dies und das tun. Und ich frage nicht, ob das gefährlich ist oder ob das
Ja.
potenziell gefährlich ist, ob das mal dann irgendwie in der Gesellschaft oder in den Gesetzen eingeschrieben ist und erlaubt ist. Und ich glaube, das war so ein Gefühl, das für nicht nur für Litauen, sondern für das ganze Ost-Mitteleuropa oder post-sowjetische von Menschen aus dieser Region eigen. Ja, also man hatte so und man hatte sogar eine gewisse so Verachtung. Das ist vielleicht zu stark gesagt, aber immerhin so eine, ach, diese Westler, die halten nur an die Regel und die die machen alles, so, was nur was vorgeschrieben ist, und wir können da irgendwo in jeder Situation was improvisieren und schnell was einfach mit unserem Verstand was machen und nicht an dieser dummen Regel halten.
Habe ich das Gefühl, das hat ganz lange begleitet, diese Gedanke in der litauischen Mentalität. Weil ich kann mich erinnern, und ich kann nicht sagen, wie alt ich war, wo ich weiß, dass über Deutschen ist in irgendwelchem Kreis wurde geredet, dass jemand ist zu schnell gefahren, also nicht von Polizei erwischt, aber jemand von den anderen Autofahrern wurde erwischt und dann weiter an die Polizei gesagt. Und das war in Deutschland irgendwo, wie auch immer, auf der Autobahn oder nicht auf der Bahn. Und dann, ich weiß, die haben gesagt, ach, die Deutschen, die müssen immer so korrekt sein. Und ich weiß, was du meinst, dass dieser westliche Gedanke war immer zu korrekt, zu sicher, wurde eher so lächerlich angesehen.
Ja, das war ein Facett von dieser Freiheit. Die war ja auch früher, auch in den sowjetischen Zeiten so zu haben, weil also nach dieser Fassade von Gleichheit und alle sind versorgt, das war natürlich, das Leben war sehr hart und man musste ja sehr vieles alleine selber organisieren, irgendwo, aber auch was irgendwelche Gegenstände, Sachen betrifft, wo man die kriegt, nur im Schwarzmarkt und so weiter und so fort. Also es waren nur vielen dann diese Schranken von diesem oppressiven Staat, von dieser Struktur weg. Und da waren eben dann diese Freiheit, die hatte auch diesen, ich würde jetzt sagen, so asozialen Aspekt, nicht? Also ich tue, was ich will, ja. Ich will Auto schnell fahren, ich fahre schnell Auto. Und ja, also da bin ich nur ich in Gefahr. Wobei tatsächlich nicht nur ich, sondern auch die anderen. Aber das
in dem Moment
so weit kam der Gedanke nicht, ja. Mhm. Und das hat mich, also diese alten Zeiten kamen mir zurück, als ich jetzt in der Ukraine war. Mhm. Und da herrschen in der Verkehr, in Autobahnen und Landstraßen ein bisschen andere Regel noch. Also nicht gleich die 90er Jahre, aber doch. Also wenn man so ein SUV hat, ein Jeep, da hat man Vorfahrtrecht irgendwie. Alle anderen dann.
Die Fußgänger müssen ganz schnell laufen durch den.
Oh, ja, also das hat mich auch überrascht. Also da gibt es auch in diesen ganz großen Magistralen gibt es auch Fußgängerzonen, die auch beleuchtet sind. Das ist alles korrekt. Aber immerhin, alle fahren ziemlich schnell. Und ich habe keinen Fußgänger da gesehen und Gott sei Dank, weil wenn er so einen Versuch machen würde, diese Straße eben mit diesen schnell rasenden Autos zu überqueren, das war so ein Abenteuer, wirklich. Aber andererseits kann ich auch jetzt mal im Kriegszustand, kann ich auch das ein bisschen nachvollziehen, weil also, ja, wir sind dann von einer Seite quer durch die Ukraine gefahren. Und wenn man da wirklich an die Regeln halten würde, da würde man viel länger fahren. Und wir hatten ja keine Zeit. Also fuhren wir ein bisschen schneller, alles vorgeschrieben. Aber da ist es eben, es ist so ein anderer Zustand. Es ist ein Kriegszustand. Es gibt auch ganz wenig Autos auf der Straße, nur eine bestimmte Sorte und so.
Verstehe. Und das, was wir jetzt erzählt haben, dass die Hauptsache ist die Freiheit und nicht die Regeln. Ja. Und trotzdem, wo gesagt wurde, ach, die Westler, die leben nur korrekt und sicher. Aber trotzdem, das war so ein Wunsch zu leben, wie in einem westlichen Land. Und dann kam die Klamotten aus dem Westen, die Musikrichtung aus dem Westen. Also ich denke, vor allem bei den Jugendlichen war das Gefühl, ich will alles verändern. Wie hat das dich beeinflusst?
Naja, also bei mir auch. Ich wollte schick anziehen, mich schick anziehen und Musik hören und so weiter. Ich war in einer etwas vorteilhafteren Situation, weil eben, wie gesagt, mein Vater nach Westen durfte schon in der sowjetischen Zeit, aber dann nach der Unabhängigkeit schon völlig ohne Einschränkung, ohne Moskau, Zwischenstation Moskau und dann nach Westen, also direkt. Und ja, da hat er dann auch eben diese Sachen mitgebracht. Ich hatte auch, meine Mutter hatte auch ganz viele Verwandten in Amerika und auch in Deutschland. Also die schickten dann auch Sachen. Also ich war schon, was diese Sachen angeht, ich war schon, würde ich sagen, ziemlich gut besorgt. Nur, also das hieß ja nicht, dass wir sonst reich waren. Also wir wohnten in einem Plattenbau, Wohnung, 3 Zimmer, 5 Personen, dann in einer besseren Wohnung, 4 Zimmer, 5 Personen. Wir hatten eben kein Auto, weil mein Vater nicht fahren könnte.
Was ist mit Audi passiert?
Ja, die habe ich dann, ja, die hatte eine sehr abenteuerliche Geschichte erlebt und ein paar Unfälle und mit Freunden sind wir da losgefahren und mit Mädchen, also ja, das dann ist sie dann, weiß ich jetzt nicht mehr, haben wir das verkauft oder ist das irgendwie dann aber auch so alt war, dass es nicht mehr funktionierte. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte, also es war in den 90er Jahren sehr bedeutend für eben Überleben und ein sehr wichtiges Merkmal des ganzen Lebens war diese ökonomische und Preis- und Gelddiskrepanz. Ja. Das, was man in Litauen bekam als Lohn, das, was alles in Litauen kostete, es war in keinem Vergleich zu dem, was man mit D-Mark oder Dollar kaufen könnte. Und das könnte man ganz schnell verdienen. Ja. Auch wenn man nur so ich bin zum Beispiel nach England gefahren und habe Äpfel gesammelt. Und da sparte ich dann ein paar hundert Pfund und ich war schon, das war ich war Milliardär. Naja, gut, nicht Milliardär, aber es war so.
Du warst reich.
Ich konnte davon ziemlich lange leben. Ich war in Leipzig 96 und da hatte ich, glaube ich, 1000 Mark gespart.
Mhm.
Und die wurden mir gestohlen in dieser Bahnhof. Und das war eine Tragödie, weil ich dachte, ich lebe dann den ganzen Sommer und ich kaufe noch was, ein bisschen von diesem Geld und ich kann davon leben. Und plötzlich war das weg. Und das war natürlich dann auch junge Leute und die dann Freunde im Westen gehabt hatten oder so, fuhren nach Westen und versuchten da Fuß zu fassen und was zu verdienen. Und ich kenne ganz viele Leute, die in den 90er Jahren so auch eigentlich gelebt haben. Die fuhren nach Norwegen, arbeiteten da 3 Monate, irgendwie Häuser streichen oder als Wächter da irgendwo im Winter sein. Und dann kriegten sie dieses Geld und dann kamen sie zurück und könnten eigentlich nichts machen, weil es war genug, die hatten genug von dem Geld, weil das Leben sehr, die Unterhalt sehr billig war. Andere fuhren nach Osten. Ja, es gibt auch ja Geschichten von meinen Freunden, Bekannten, die da auch eben Beziehungen hatten in Russland oder in der Ukraine, in Kasachstan. Und da verkauften die strickten was, verkauften Pullis oder andere Sachen, nähten Jeans, nicht wahr? Und dann verkauften das und dann mit diesem Geld fuhren dann auch persönlich zurück. Oder was auch viel Größeres, nicht? Also das gibt es auch diese Geschichten, wie Leute den ganzen Zug mit Rohstoffen dann irgendwie in Russland kauften dann und nach Westen verkauften und dann fuhren wie in Mafia-Filmen, nicht mit Koffern voller Bargeld, voller Dollars natürlich, weil Dollar war ja die Währung damals, die richtige Währung damals in ganzen Ostmitteleuropa. Aber das habe ich nur so mittelbar erfahren. Wie gesagt, ich war Student und ich war dann ein paar Male eben im Westen, als einfacher Arbeiter, als Hilfskraft oder als Student. Und das war, ich erinnere mich nicht daran, dass ich sehr große finanzielle Probleme gehabt habe. Oder dass ich das dann
genau,
das Bedürfnisse waren sehr einfach. Also ich brauchte nicht viel. Wie gesagt, das Leben war sehr billig, die Preise sehr niedrig im Vergleich zu dem, was damals im Westen war. Also es ging.
Es war noch ein Beruf neu entstanden, ich denke, durch die Unabhängigkeit und vor allem, wenn ich so nennen darf, was ich erlaube mir zu sagen, in den wilden 90er. Das ist die Autos, Kauf und Verkauf. Ja, das ist so. Und das war, ich weiß, damals war extrem gefährlich, besonders durch den Polen zu fahren, weil gekauft in Deutschland wahrscheinlich, weiß ich nicht, in Niederlanden noch, und verkauft, neu repariert in Litauen. Aber genau dieses Transitland, das war Polen, war extrem gefährlich. Und wenn heute über, ich weiß es nicht, da gab es ganz, ganz viele, wahrscheinlich so viele Stories gibt es. Ich kenne natürlich leider oder so würde ich sagen, zu wenig oder kaum solchen Geschichten. Ich kenne nur von den anderen Erzählungen. Hattest du irgendwie in deinem Kreis das, was Ähnliches erlebt hat oder damit beschäftigt?
Das wusste ich und ich kenne eine Freundin von mir, eine Kindheitsfreundin von mir, ist ja in Polen verschollen. Und das war 94 und nicht mehr gefunden. Also,
ach, krass.
Ja, und das war ein großes Trauma für ihre Familie. Und da gibt es bestimmt auch leider andere solche Geschichten. Also so, es war eine ganz unangenehme Geschichte, das waren schon die Nullerjahre, Anfang der Nullerjahre.
Was ist die Nullerjahre?
Ja, also auch nach den 90er Jahren kommen die Nullerjahre, oder?
Okay, aber wahrscheinlich, weiß ich nicht. Okay.
Ja, also ich denke, das so nennt man das auf Deutsch. Und natürlich hat man dann immer wenig Geld. Und pflegen, das war noch sehr, sehr teuer. Das konnte man nicht so jedes Mal erlauben. Und ich musste nach Strahlen fahren. In Strahlen gibt es so ein Übersetzerkollegium. Mhm. Und ich hatte da ein Stipendium für einen Monat. Und damals gab es noch diese illegalen Minibusse, die überall in Europa Leute brachten und für ganz wenig Geld, ich weiß nicht, jetzt 100 Mark war das, bis Strahlen, sowas. Einmal bin ich nach Leipzig gefahren und zurück. Und das war auch sehr einigermaßen bequem, weil man dich vor der Tür brachte. Ja? Also du sagtest, wo du bist und der Fahrer. Aber es waren diese Fahrten waren ja auch ganz wild. Einmal, es war nur ein Fahrer und der fuhr dann, weiß ich nicht, 24 Stunden, 26 Stunden am Stück, ohne Pause zu machen. Und am Ende dann war er so ein bisschen schon ziemlich verwirrt. Einmal war es eine sehr aggressive Gesellschaft von jungen Hooligans aus Kaunas und ich war alleine da und das war ein Horror-Trip. Einmal waren es die Noten, die fuhren, aber zum Glück wurden die dann von der litauischen Grenzpolizei entlarvt und gestoppt. Die haben die Pässe angeguckt und dann haben die gefragt und die waren schon ein bisschen angetrunken, die Frauen. Und die fragten, ja, wann waren Sie das letzte Mal im Ausland? Und ich hörte, im Februar. Und er hat gesagt, haben wir im Pass, gibt es kein Vermerk, dass Sie dort waren. Und dann bitte steigen Sie aus. Und das war dann, die Reise war ganz angenehm dann danach.
Dann warst du allein.
Zwei Frauen, nee, da waren noch Studenten. Es war so ein sehr gemischtes Publikum immer. Ebenso eher so junge Leute oder auch, könnte da alles sein. Bis zu, weiß ich nicht, Drogentrafiker oder eben diese Hooligans, ich weiß nicht, die fuhren nach England und ich weiß nicht, was sie dann weiter getan haben. Es ist gut möglich, dass sie auch was Kriminelles betrieben haben, weil sie waren wirklich sehr, sehr aggressiv und so. Das erste Mal, als wir durch Polen fuhren, das war 91. Und wir fuhren mit einem Freund von mir nach England, eben zu diesem Farmer, Äpfel ernten, nicht? Ich glaube, so sagt man das korrekt. Das war so in East Anglia, näher Norwich, diese Farm. Und wir fuhren mit einem großen Bus, eben auch, wir kauften auch, wir fanden das in der Zeitung, dass es da in ein Bus fährt. Wir kauften zwei Plätze und das war ein Bus, voller Bus von Leuten, die eben Autos in den Niederlanden kauften wollten und dann zurück mit Autos dann zurückkommen. Und das war eine auch ganz abenteuerliche Reise, weil wir standen ja 24 Stunden an der Grenze. Du erinnerst dich, in den 90er Jahren war das diese polnisch-litauische Grenze, es war eine Hölle. Auch die polnisch-deutsche, aber die war schon besser. Aber da irgendwie, es war sehr uneffektiv, sehr, sehr langsam. Und wir waren ja auch mit irgendeinem speziellen Erlaubnis da. Deswegen standen wir nur 24 Stunden. Andere standen da zwei Tage, drei Tage lang, bis sie durchfahren würden. Also es war, ja.
Ich kann auch mir auch erinnern, ich weiß, das ist immer, wir haben immer gesagt, die Hauptsache irgendwie durchzugehen durch die litauische-polnische Grenze, weil an der deutschen Grenze war immer einfacher.
Ja. Aber noch dann allmählich wurde das dann besser, effektiver, bis es jetzt, wenn man fährt, ja, gibt es ja keine Grenze mehr.
Nur das erkennt man nur an den Schilder.
Ja, und das war auch sehr unangenehmes Gefühl eigentlich, ja, weil man, wenn man schon mal im Westen war und man sah, wie effektiv alles ist und ja, also auf jeden Fall viel, viel effektiver und viel, viel verständlicher als dort. Und da schämte man sich natürlich, ja. Also
anderes Phänomen aus diesen Zeiten ist Grüne. Der größte Markt Litauens, ich würde sagen, steht in Vilnius bis heute. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was für ein Stand ist von diesem Markt. Aber damals, das war wie ein Paradies von allen möglichen Sachen, was du da finden kannst. Und vor allem, ich würde sagen, Klamotten, weil solche Läden, was wir heute haben, wie Einkaufspassagen oder Supermärkten, gab es nicht. Also alles so. Der Hauptfokus war auf den Märkten und Gerune war Haupt sozusagen Zentrale. Und ich war aus einer kleinen Stadt. Und für uns war klar, dass auf unserem Markt kommen auch Klamotten aus Gerune. Das heißt, die Leute fahren aus meiner New York Märne dahin, um da zu kaufen und dann bei uns zu verkaufen. Das ist, finde ich, auch ein Phänomen. Warst du auch immer da einkaufen?
Nee, einkaufen nicht. Mhm. Das war für uns, also als so junger Studenten, Intellektueller und auch für meine Familie, ja, als so Angehörige der Intelligenz, das war irgendwie was.
Aha.
So verpöntes. Ja, also es waren unterschiedlich. Manche haben wirklich sehr negativ reagiert. Ja, das sind nur so kleine Menschen, die nur so von elementären Trieben getrieben sind. Manche waren eher so, ja, das ist nicht für uns, ja. Also aber jetzt sind Gariunai, die sind noch da und da gibt es noch die, als man da vorbeifährt, dann sieht man ganz große Hälen, also Gebäude. Und da manchmal gibt es da sogar Konzerten der klassischen Musik.
Oh, das ist neu für mich. Aber
die versuchen sich doch.
Aha, wahrscheinlich so, neu.
Vermarkten, ja, neu, ja, neu,
ja,
zu erfinden,
ja, ja. Ja, ja. Neu zu erfinden. Gerune wenigstens für uns, also vielleicht für meine Familie, war eine Rettung, weil das war, vor allem wenn du in kleiner Stadt wohnst, das war ein Hauptort, wo du einkaufen gehst. Und endlich hast du Auswahl, nicht drei Hosen, die immer da im Läden standen, sondern das hast du 23 und sagen gehe ich jetzt nicht übertrieben, aber einfach so eine bestimmte Zahl. Und ich weiß vor allem, das war etwas Besonderes und das haben wir sehr zelebriert, als die Secondhand-Läden gekommen sind. Das war noch mehr dieses Gefühl, wir sind jetzt wie im Westen, weil es gibt schon Sachen, die aus Deutschland gekommen sind oder wie auch immer. Und ich habe das Gefühl, wenn in meiner Heimatstadt in New York, meine, waren im Norden, wenigstens in diesem Region, eine der besten Secondhand-Läden. Und ich weiß, dass bis heute ist so ein Ruf, dass bei uns gibt es wirklich so unter dem freien Himmel, natürlich gibt es manchmal die Zelten, aber da gehst du rein und das ist eine riesige Fläche mit den Secondhand-Ständen sozusagen, die nicht von deinem Schrank gekommen sind, die sind immer noch geliefert aus, wie auch immer, woher jetzt. Und meine Schüler, was wiederholen, einige, die gerne in den Secondhand-Läden einkaufen, die sagen, ich gehe zuerst in Litauen, das ist der Secondhand-Laden, weil da finde ich immer wieder coole Sachen. Ich finde, das ist
ja, meine ich Kultur. Gehe auch immer gern in die Humana.
Ja,
jetzt heißt diese Kette Humana und meine Familie, meine Frauen von meiner Familie gehen da auch viel öfter als ich. Und
weil
das ist bis jetzt, das ist bis jetzt so geblieben. Eben, wir sind ja als Kulturschaffende und als Akademiker in Litauen verdienen ganz wenig und wir können uns nicht immer erlauben, jetzt in diesen großen in diesen Geschäften, wo neue Kleider verkauft werden hin. Also, ja.
Aber das ist mittlerweile ist es schon nicht mehr aus
das
den
ist nicht ausschließlich,
sondern
nicht
manchmal mittlerweile sagt man, geh Leute zu Secondhand-Läden, weil es ist besser für die Umwelt. Und jetzt ist schon zwei Aspekte.
Ja. Das ist sozusagen, ja, das ist gut, dass man dann auch diesen positiven Aspekt hat und man sagt, ja, ich bin immer ja doch ökologisch bewusst gewesen. Ich ging ja immer in die Secondhand.
Ja, ehrlich gesagt, als genau was wir jetzt diesen Punkt genommen haben, ich weiß ganz, ganz, ganz genau in der Unabhängigkeitszeit, weil mein Vater hat den Job verloren und meine Mama hat das Geld verdient und ganz lange Zeit immer wieder war Budget leer. Manchmal Mama hat 3 Monate lang kein Gehalt bekommen. Und ich weiß, bei mir ist so geprägt Sparen. Sparen Licht, Sparen Wasser. Und das, was heute ist, als Vorzeiger sparen wir für die Umwelt. Bei mir war immer aus diesen so wirtschaftlichen oder ökonomischen Gründen, weil wir müssen sparen, damit wir weniger bezahlen. Und jetzt sagt man, das ist besser für die Umwelt.
Ja, das ist auch schön. Also ich finde, es ist auch diese Art und Weise, wie man mit dem alten Zeug umgeht oder mit den alten Autos, ja, also dass man sie auch repariert und länger fährt und nicht wegschmeißt oder manche viele so Haushaltssachen dann eben repariert und nicht den neuen kauft und den alten wegschmeißt, das spricht mein Verständnis was an. Also das finde ich einfach schön, einfach eine schöne ethische Art und Weise mit der Umwelt umzugehen.
Das
und das ist natürlich dann eben durch diesen Armut geprägt durch diese wilden 90er, aber vielleicht auch nicht nur, also weil Litauer sind ja doch im Großen und Ganzen ziemlich so sparsam und so. Vielleicht ist es auch eine längere Geschichte.
Kann sein.
Dahinter.
Ich frage mich tatsächlich, wie zum Beispiel, wir sind jetzt gerade abgelenkt von dem Thema, aber wenn man denkt, meine Mama ist jetzt Rentnerin geworden und wenn ich weiß, was für eine Rente sie bekommt und ich denke, wie kann man überleben und sie kann trotzdem schaffen, das Geld zu sparen. Und das finde ich ein Kunst. Und das ist ganz oft so, wo man denkt, was du sagst, dass diese Kreativität umzugehen, okay, was kann ich bestens aus dieser Situation machen und sie ist nicht, wo sie sagt, ich esse nicht nur einmal am Tag. Nein, das ist gar nicht der Fall, aber finde ich großartig eigentlich, was das angeht. Aber was du meinst, was du gesagt hast, das ist geprägt durch die Geschichte, von Generation zu Generation und irgendwie
geht. Ganz genau.
Kannst du dich erinnern, wenn wir zurück in den 90ern, wilden 90er kommen, an den ersten Supermarkt, wo keine Verkäuferin gab, nur an die Kasse und du selbst Bedienung war?
Ja, du meinst jetzt in Litauen, nicht
in Litauen, ja.
Ja. Ich erinnere mich noch an eine andere Sache. Ich war zurück aus Deutschland und da ging ich zum Geschäft nebenan und da standen noch Verkäuferinnen an jeder Theke und an jeder Abtei. Und ich sagte, hey, guck mal, das ist doch viel einfacher, wenn ihr jetzt mal so macht, dass es nur man alles an einer Kasse bezahlt und nicht an 5 oder 6. Und die sagten, nein, also da im Westen, ja schon, vielleicht, das ist mir, aber nicht bei uns nie, es wird nie geben. Und nach 3 oder 4 Jahren kamen die ersten Maximas. Und ich glaube, ich fuhr noch zu der allerersten, zu der Ur-Maxima da im Chão das Mestelas.
Mhm.
Und ja, da war alles ganz einfach. Und nach ein paar Jahren wurde dieses Geschäft, wo ich eben mit der Verkäuferin gesprochen habe, auch Maxima. Und da war alles eben nur in dieser Ordnung, wie wir es heute kennen und auch gar nicht anders vorstellen.
Ich würde mich fragen, wie ist das, wie war es da? Gab es ganz viele Versuche zu klauen und zu stehlen oder die Leute haben tatsächlich an den Regeln gehalten, sozusagen? Da habe ich keine Zahlen, aber es wäre sehr spannend, einfach zu wissen.
Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich auch nicht. Ja.
Was ich noch eine Seite erwähnen wollte von diesen wilden 90er, die unglaublich unangenehm ist, auch was wir jetzt gerade erzählt haben, auch schon ist das, wo denkt man, oje, oje. Aber das war sehr gefährliche Zeiten. Das war fast in jeder Großstadt gab es Mafia. Prinzen hießen die in Cholet oder irgendwie Konas. Panevėžys war vor allem bekannt als litauisches Sizilien oder Italien. Und dann Gelderpressung war auch ganz, ganz bekannt. Das war, ich weiß es nicht, auch wie lange das ging, aber was erinnerst du aus diesen Zeiten? Gab es irgendwie bei dir Situationen, wo du Angst hattest oder um jemanden Angst hattest?
Nee, so direkt nicht. Also wir waren keine Unternehmer, also nicht die man dann zuerst erpressen wollte. Aber man hörte natürlich diese ganzen Geschichten. Man sah auch diese Leute mit eben diesen kahl geschoren, wie ich jetzt, und mit Lederjacken und ja, aggressiven Blicken und so weiter. Und es gab auch bestimmte Cafés, wo sie sammelten und man wusste dann, dass ich glaube, das war die ganze Atmosphäre war ja von dieser Unsicherheit und Angst geprägt. Und das spürte man, aber andererseits ignorierte man das auch. Ich bin mit meiner damaligen Freundin dann per Anhalten im Sommer 91 oder 92 nach Jamaitija gefahren. Ja,
nach Westen.
Und wir fuhren da mit Autos zu zweit, also mit unterschiedlichen Leuten und übernachten auf irgendwo, fragten einfach Leute, ob wir dann ja, auf dem Heu übernachten könnten. Und ein paar Male gegen Abend sah man schon irgendwelche Gesellschaften von Leuten mit BMWs da irgendwo in der Ferne, aber irgendwie hatten wir Glück irgendwie. Und dann, man hatte dann eben diese, es war vielleicht so ein Übermut, eine Bravoure irgendwie, oder vielleicht kam es einfach so, weil man kann ja nicht die ganze Zeit irgendwie von allem fürchten, ja. Insbesondere, wenn man ein junger Mensch ist, ein Student und so. Ich war nicht ich bin nicht überfallen worden. Ich bin ziemlich groß, ja, vom Wuchs, vielleicht daher, also, oder vielleicht einfach Glück gehabt. Weil, ja, da, also es ist ein bisschen andere Geschichte. Noch in der sowjetischen Zeit war es natürlich, gab es natürlich die Gangs in den Vierteln, die sich miteinander schlugen und Russen gegen Litauer und so unterschiedliche Musikfans gegen andere Musikfans. Das gab es ja immer. Aber ich hatte ein paar Male solche Situationen gehabt. Aber Ich war selber nicht in so einer Gang. Ich hatte nicht dieses Bedürfnis, da irgendwo mit jemandem schlagen zu gehen. Und das ist mir auch nicht so besonders passiert. Nichts Besonderes passiert eben in dieser Hinsicht.
Wann hattest du das Gefühl, dass Litauen ist raus aus diesem, aus dem Chaos, oder ist langsam, ist schon, schon Struktur im Land? Wann würdest, was ist deine Meinung?
Das war kein Moment, kein Augenblick. Das war so ein langer Gefühl, und das war so, das waren vielleicht zuerst so 96, 97, 98, noch vor dieser Krise. Man hatte das Gefühl, dass es war so dieser erste Schub von Wohlstand, einem relativen Wohlstand, aber immerhin. Ich arbeitete damals in einem Verlag, also war schon halb selbstständig, ja, selbstständig, und ich machte noch da Übersetzungen und so, und da hatte man das Gefühl, dass es besser geht, dass eben diese Supermärkte funktionieren und man kann sich ein altes Auto vielleicht leisten, man kann in die Cafés gehen, ein paar Bierchen trinken, man kann in den Nachtclub tanzen gehen, man kann vielleicht nach Nidden fahren und ein paar Tage da am Strand verbringen. Das war, dann kam die Krise, das war dann, es war
98, nein?
98, das war dann ein paar
Russische.
Jahre.
Russische.
Ja. Das war dann ein paar Jahre wieder härter. Dann war es wieder ein paar von fetten Jahren, sozusagen, ich glaube so ab 2004, als Litauen Mitglied von EU geworden ist, und das war dann auch eben diese 3-4 Jahre bis zur nächsten Krise 2008. Da ging es auch so, viele Leute zuerst hatten die Möglichkeit, aus der Bank so einen Kredit zu nehmen und Wohnung dann auf Kredit zu kaufen, nicht mehr bar, wie es früher dann immer gewesen ist. Das war dann war es 2008 wieder, 2009 wieder ganz schwierig. Schwieriger auf jeden Fall als vorher.
Wir haben noch vor dem Interview gesprochen, dass in der litauischen Literatur, das ist zu wenig über diesen Jahren, oder gibt es zu wenig Bücher darüber, über diesen Jahren, 90er Jahren. Wie ist das in deinen Texten? Nimmst du das mit, oder passt nicht zu deinen Texten?
Nee, doch. Dieser Roman von mir, Schwankende Schatten, da handelt es eben um späten 90er, frühen Nullerjahre. Und da ist auch diese Zeitgeschichte ganz präsent. Einer von den Haupthelden ist ja Akademiker und schlagt sich sehr schwierig durch und hat so eine gerät in so eine schwierige Situation, finanziell und nicht nur finanziell, wo dieses neoliberale System sich am radikalsten manifestiert hat. Ja, manche hatten wirklich alle Geld der Welt, so sah es aus, und die anderen hatten sehr wenig. Und auch in Essays schreibe ich darüber und auch in meinen Gedichten. Ich glaube, eine Bekannte, die übrigens jetzt in Deutschland Wohn hat gesagt, dass sie, als sie meine Gedichte gelesen hat, hat sie einen sehr irgendwie so Geruch von dieser Zeit gespürt, ja. Mhm. Also in den Gedichten ist das eher doch unmittelbar dieser Zeit präsent. Aber immerhin.
Ja, der neueste Roman, der in Deutsch erschienen ist, genau das, was du erwähntest, ja, Schwankende Schatten.
Ja.
Genau, dann bitte Leute, kauft dir. Ich gebe dann den Link, wo man das zu kaufen und zu finden ist.
Ja.
Laurinas, die labai labai ačiū. Für deinen Blick auf den 90er Jahren aus deiner Perspektive. Natürlich, ich denke, das ist, wir haben so wenig genommen, habe ich das Gefühl. Man konnte dies und das erwähnen. Ich dachte, ich habe noch viele Geschichten, was ich erzählen könnte. Aber vielleicht, das kann noch Teil 2 und Teil 3 und Teil 4 sein, weil es ist wirklich wilde, wilde Jahren gewesen.
Ja, mal schauen. Also danke, du hast eine Gabe, eben gute Fragen zu stellen und auch gut zuzuhören. Das ist dann angenehm, mit dir zu plaudern.
Ach, Lorinas. Das, was ihr gehört habt, ist nur ein Bruchteil von den wilden 90er Jahren in Litauen. Und ganz wichtig, nur eine Perspektive von uns beiden, von Laurinas Katkus und mir. Ich hoffe, ihr konntet somit einen kleinen Einblick in die spannende Zeit von Litauen gewinnen. Das Buch von Laurinas Katkus habe ich in der Beschreibung dieser Folge verlinkt. Wir hören uns in einem Monat wieder. Bis dahin, macht's gut. Und noch was. Ein Hoch auf die Freiheit. Ich gehe.